Ich begrüße euch zu einer zweiten Predigt zum Thema Himmel. Letzte Woche haben wir über das gesprochen, was uns erwartet, wenn wir als erlöste Kinder Gottes einmal sterben, und haben dabei festgehalten, dass die Bibel darin noch nicht das endgültige Ende sieht. Das endgültige Ziel, unser endgültiges Ziel, ist da erreicht, wo Gott und der Himmel in voller Schönheit auf die Erde kommen. Jens Kaldewey, ein Pastor im Ruhestand, der sich auch viel mit dem Thema Himmel und Hölle und auch Gericht auseinandergesetzt hat, der hat dazu, wie ich finde, sehr passend geschrieben: Uns erwartet nicht ein irdischer Himmel, sondern eine himmlische Erde. Das, was uns am Ende von Gottes Plan erwartet, ist nicht ein Himmel und eine Erde, die in unser irdisches, menschliches Denken, in unser Schema passt, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde, die voll und ganz durchdrungen ist vom Himmlischen und Göttlichen. Und über den neuen Himmel und die neue Erde schreiben und grübeln nicht nur Jens Kaldewey und unzählige andere Ausleger. Die wichtigsten Aussagen macht die Bibel selber, besonders im Buch der Offenbarung. Und wir wollen uns heute besonders Verse aus dem vorletzten Kapitel der Bibel anschauen. Und ich lese uns aus dem 21. Kapitel der Offenbarung die Verse 1 bis 5. Das neue Jerusalem. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns auch in deinem Wort einen großartigen Ausblick gibst, Herr. Und ich danke dir, dass wir ein Stück weit daran teilhaben dürfen, an diesem Ausblick, den du gibst und der trotzdem noch so groß ist, dass wir ihn kaum greifen können. Herr, ich bete, dass du uns deinen Geist schenkst für diese Predigt. Ich bete, dass du uns innere Ruhe und Frieden schenkst, damit wir auf dein Wort hören können, damit wir bereit sind, das zu hören, was du uns sagen möchtest. Amen. Ich muss gestehen, je mehr ich mich in das Thema Himmel und Hölle reindenke, desto mehr Fragen kommen mir. Ich liebe es, wenn ich mich mit etwas beschäftige, und es wird mir dann schlüssiger, klarer, verständlicher, je mehr ich mich mit einem Thema befasse. Und an manchen Stellen habe ich auch den Eindruck, dass das beim Thema Himmel so ist. Aber immer wieder merke ich dann, wie ich dann doch an meine Grenzen beim Verständnis stoße. Vieles wird nicht weniger unvorstellbar, nicht weniger merkwürdig für mich, nicht weniger anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und so werden auch nach der heutigen Predigt wieder viele Fragen offen bleiben, weil ich sie in einer Predigt nicht beantworten kann oder weil ich sie vielleicht auch generell nicht beantworten kann. Und trotzdem möchte ich anhand dieses Textes aus Offenbarung 21 ein paar Punkte aufgreifen, die mir in der Vorbereitung über den neuen Himmel und die neue Erde nochmal neu wichtig oder überhaupt erstmal ganz bewusst geworden sind und die uns helfen sollen, uns schon heute auf das zu freuen und vorzubereiten, was eines Tages kommen wird. Und ein erster Punkt hängt mit dem ersten Vers zusammen, den ich eben vorgelesen habe. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Vers 5 hat es dann nochmal ähnlich aufgegriffen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Neuer Himmel und neue Erde. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht wie mir, aber für mich ist das Ganze häufig sehr, sehr weit weg. besonders wegen diesem Neu. Es wird ja eh alles neu und für mich irgendwie unvorstellbar und dann ist das ja eh erst am Ende und ich warte einfach mal ab und lasse es auf mich zukommen. Der neue Himmel und die neue Erde sind häufig so ungreifbar für mich und das finde ich echt schade, denn das Anliegen der Bibel, das Anliegen Gottes ist es ja eigentlich nicht. Es ist ein anderes. Gottes Ziel ist es doch nicht, das Ziel so ungreifbar wie möglich zu machen, sondern es uns so vor Augen zu malen, dass es in uns schon jetzt Freude, Sehnsucht, Entscheidung, Gespanntsein weckt. Gott will doch schon jetzt, dass wir einen Vorgeschmack auf das bekommen, was uns eines Tages Wunderbares erwarten wird. Er hält uns in seinem Wort immer wieder vor Augen, dass ein großartiges Ziel auf uns wartet, dass sich ein Leben mit ihm lohnt. Und trotzdem ist für uns dieses Neue irgendwie oft so ungreifbar. Der neue Himmel und die neue Erde gedanklich in weiter Ferne. Und schon Jesaja hat gemerkt, dass das Leben in Gemeinschaft mit Gott auf der neuen Erde irgendwie schnell ungreifbar werden kann. In Jesaja 43, Vers 19 lesen wir, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. In der Prophezeiung fragt sich Gott selbst, ob seine Hörer denn nicht schon erkennen, was da kommt. Da stellt sich mir doch die Frage, ob der neue Himmel und die neue Erde vielleicht doch gar nicht so ganz unrealistisch, ungreifbar für uns sein müssen, sondern in gewisser Weise schon hier und da erkannt werden können. Ja, der Apostel Johannes sah in seiner Vision zu Recht einen neuen Himmel und eine neue Erde. In 1. Petrus 1 ist von einem unbefleckten, unverwelklichen und unvergänglichen Erbe die Rede. Eine zutiefst sündlose, reine, schmerzfreie, heilsame Erde wartet auf uns. Eine Welt, die in ihren treibenden Kräften und Ereignissen nicht zu vergleichen sind. Eine Welt ohne Krieg zwischen den Nationen. Eine Welt ohne Flüchtlingsströme, Infizierungen, Hass, Streit, Angst, Leid, Schmerz, Depression, Sorge, Elend, Vergangenheit, Vergänglichkeit. Für uns unvorstellbar und zu Recht neu, weil alles geheilt in perfekten Zustand kommt. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. So haben wir es in Vers 4 gelesen. Das ist für uns zu Recht so schwer nachvollziehbar, weil es vieles von unserem jetzigen irdischen Leben prägt, das Leid, die Tränen. Es wird völlig neu für uns sein, eine Erde zu erleben, die ihren Schwerpunkt, ihr Zentrum voll und ganz in Gott hat. Der Gott, der Friede, die Erkenntnis, die Wahrheit, die Weisheit und noch so viel mehr ist, wird das Zentrum in allem sein. Und dennoch kann dieses Neue in Offenbarung 21 auch als etwas verstanden werden, was uns nicht in allem komplett fremd sein muss. Jesaja hat davon gesprochen, dass Gottes Reich schon jetzt auf der Erde sichtbar wird. Nicht alles auf der Welt, in der wir leben, ist gottlos. Gott zeigt sich schon hier. Das heißt, dass uns im Leben auf der neuen Erde Dinge bekannt vorkommen werden, die dort aber in völlig neuem, in vollkommenem Glanz erstrahlen. Ein Hinweis darauf ist die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie es in Offenbarung 21 angesprochen wird. Johannes sieht etwas ihm Bekanntes, eine Stadt. Johannes beschreibt sie später in Kapitel 21 noch näher mit Mauern, mit Toren, mit Dingen, die er kennt, die ihm nicht völlig fremd sind. Und dennoch handelt es sich bei dem Wohnort, in dem Gottes Volk und damit auch wir leben werden, um eine Stadt, wie wir sie noch nie gesehen haben. Sie hat die Herrlichkeit Gottes. Ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Mit diesen Worten versucht Johannes später zu beschreiben, was sein Auge vor lauter Vollkommenheit nicht fassen kann. Und wenn es für uns übertrieben klingt, dann ist es eigentlich noch völlig untertrieben, weil Johannes nicht die Möglichkeit hat, das vollkommen zu beschreiben. Aber er erkennt, dass es sich um eine Stadt handelt, wo Gott und die Menschen leben werden. Und wenn ich daran denke, wie wunderbar und atemberaubend manche Städte auf der jetzigen Erde sind, bekomme ich schon jetzt Vorfreude auf das, was da eines Tages auf mich wartet. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Ausflug in meiner Schulzeit, als wir nach Prag gefahren sind. Wir standen auf einer Anhöhe und blickten über Teile der Stadt und es hat mich fasziniert, es hat mich erstaunt. Und wenn der von Gott geschaffene Mensch in der Lage ist, so etwas Schönes für mich herzustellen oder für mich Schönes herzustellen, wie viel schöner muss dann die Stadt sein, in der wir mit Gott leben werden. Was ist noch bekannt und dennoch neu und schöner? In Vers 4 haben wir gelesen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Seine Völker. Wenn ich ehrlich bin, habe ich immer an ein großes Volk gedacht. In gewisser Weise ist das auch nicht falsch, denn die Bewohner der Stadt werden die sein, die zum Volk Gottes gehören. Doch wie es schon heute eine wunderbare Vielfalt, beispielsweise in verschiedenen Nationen unter den Christen gibt, so lässt dieser Vers 4 auch darauf schließen, dass nicht jeder gleich, ja, das Ganze fast schon unpersönlich sein wird. Jens Kaldeweis schreibt dazu, die Völker sind ein Hinweis, dass das eine Volk Gottes zusammengesetzt ist aus vielen Ethnien und Kulturen, die nun prächtig miteinander auskommen werden. Ihr Miteinander wird durch keinerlei sündhaften Ausbrüche mehr gestört werden. Ein Leben in heiliger Unterschiedlichkeit. Ein Leben als ein Volk mit vielen Unterschieden, die sich aber nicht voneinander distanzieren, sondern wunderbar miteinander harmonieren. Ich bin fast jedes Jahr bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg gewesen, vielleicht kennt das der ein oder andere. Und dort predigten immer wieder ganz unterschiedliche Redner, auch aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und mich hat immer erstaunt, dass ich mich irgendwie mit ihnen verbunden gefühlt habe, obwohl sie mehrere tausend Kilometer von mir entfernt wohnen. Sie waren mir nicht ganz fremd. Ich nahm sie ein Stück weit als Brüder wahr, obwohl sie aus ganz anderen Nationen kamen. Und wie viel schöner muss es dann in Gottes neuer Welt sein, wenn dort diese Verbindung zu unseren Geschwistern und Brüdern noch einmal eine ganz andere Dimension bekommt. Diese Unterschiedlichkeit, die Individualität wird dabei nicht nur die Völker kennzeichnen, sondern über jeden einzelnen Bewohner lesen wir in Offenbarung 2, Vers 17. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Unser Name macht uns auf der Erde ein Stück weit zum Individuum. Und so wartet auch im Leben auf der neuen Erde ein Name auf uns. Allerdings wird dieser unsere Einzigartigkeit vollkommen zum Ausdruck bringen. Es ist doch schon heute wunderbar zu sehen, wie Gott jeden Menschen einzigartig gemacht hat. Und diese Einzigartigkeit wird auch im neuen Jerusalem nicht verloren gehen, nur mit dem Unterschied, dass sie uns und andere vollkommen bereichert. An dieser Stelle zitiere ich nochmal Jens Kaldeweih. Er schreibt dazu, in der zukünftigen Begegnung mit Jesus, wenn er mit uns den neuen Wein trinken wird, werden wir im Angesicht Christi erkennen, wer wir wirklich waren und wirklich sind. Diese Erkenntnis wird auf eine überwältigende Art stimmig sein, weil wir ja im Verborgenen schon immer wussten, wer wir sind. Dieses Wissen war jedoch durch zahlreiche Rollenspiele, unangemessene Ideale, irrige Selbstbilder oder falsche Identitätszuschreibungen anderer Menschen zugeschüttet. Dann werde ich mich zutiefst erkannt und verstanden fühlen. Ja, so bin ich. Und Paulus schreibt noch treffender in Kolosser 3, 3 bis 4. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Aber wenn Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So wie schon heute Einzigartigkeit das Leben so bereichert, wird auch die Einzigartigkeit auf der neuen Erde eine Rolle spielen. Allerdings mit dem Unterschied, dass uns der andere nicht auf die Palme bringt, sondern uns mit seinem Dasein zutiefst erfreut. Apropos Dasein. Dasein hat etwas mit Körper zu tun. Und auch bei dem Punkt wird uns manches vom Leben auf der Erde bekannt, aber dennoch völlig neu und vollkommen erscheinen. Ich meine den Körper, den Leib, den wir einmal haben werden, wenn wir auferstehen und in Gottes neuer Welt sind. In 1. Korinther 15, 42 bis 44 sagt Paulus über die Auferstehung der Toten: Es wird gesät verweslich und es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Paulus macht hier deutlich, wenn wir einmal sterben, bleibt unsere körperliche Hülle offensichtlich auf der Erde. Wir können sie begraben. Doch wenn Jesus eines Tages auf diese Welt kommt und alles neu machen wird, werden wir einen neuen Körper bekommen, der uns aber auch nicht ganz fremd vorkommen wird. Und einen Vorgeschmack darauf gibt uns Jesus selber, der nach seiner Auferstehung in einem Auferstehungsleib auftritt. Dieser Leib ist nicht völlig fremd. Jesus wird von Maria als Mensch wahrgenommen. Sie denkt, er sei der Gärtner. Das lesen wir in Johannes 20. In Matthäus 28, Vers 9 lesen wir, dass Jesu Jünger seine Füße betasteten. Den Emmaus-Jüngern begegnet er als einfacher Reisender, aß Brot und Fisch. Das lesen wir in Lukas 24. Thomas ließ er seine Hände und seine Seite berühren. Das lesen wir in Johannes 20. Offensichtlich hatte Jesu Auferstehungsleib Bekanntes an sich. Und dennoch ist dieser Auferstehungsleib völlig anders, so übermenschlich, so göttlich. Warum sonst hatten die Menschen nach seiner Auferstehung solche Schwierigkeiten, ihn zu erkennen? Und so dürfen auch wir davon ausgehen, dass wir in Gottes neuer Welt körperlich vielleicht das ein oder andere wiedererkennen, was uns Gott schon auf der Erde geschenkt hat. Was wir sicher nicht wiedererkennen werden, ist all das, was uns körperlich einschränkt. Denn das, was uns erwartet, kennt keine weltliche, menschliche, sündhafte Einschränkung. Petrus sagt in 1. Petrus 1, 3 bis 4: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Ich zitiere an dieser Stelle noch einmal Jens Kaldewey, der in diesen Worten einen Beleg dafür sieht, dass das, was uns erwartet, auch körperlich definitiv nicht langweilig wird. Eine unverwelkliche Blume, falls es sie denn auf dieser Erde gäbe, verlöre weder Farbe noch Duft, weder Frische noch Schönheit. Ein unverwelkliches Erbe wird uns nicht irgendwann anöden. Es verliert nicht seinen Geschmack und es wird nicht langweilig. Was für eine Aussicht auf etwas, auch auf einen Körper, der uns vielleicht im ersten Moment etwas bekannt und dennoch vollkommen neu anders und wunderschön vorkommt. Ich habe uns einen klitzekleinen Einblick in Teile dessen gegeben, was uns vermutlich erwartet, wenn wir eines Tages in Gottes neuer Welt leben. Dabei habe ich uns vor Augen geführt, dass uns vielleicht manches bekannt vorkommen wird, was jedoch in neuem, in vollkommenem Glanz erstrahlt. Bekannt und dennoch neu. Warum habe ich das heute so betont? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, den ich am Anfang genannt habe. Gottes Ziel war es nicht, uns den neuen Himmel und die neue Erde in sein Wort so unvorstellbar darzustellen, dass die neue Welt in unserem jetzigen Leben überhaupt keine Rolle spielt. Vielmehr möchte er uns darauf hinweisen, was an Wunderbarem, an Göttlichem schon jetzt aufkeimt. Und so will ich uns für die neue Woche ermutigen, mal zu schauen, was Gott uns bereits hier auf der Erde Wunderbares schenkt. Schaut einmal mit offenen Augen auf das Gott hinweist. Denn wir können davon ausgehen, dass diese Dinge, die auf Gott hinweisen, nicht nur auf ihn, sondern auch schon ein Stück weit auf das hinweisen, was uns in Gottes neuer Welt erwartet. Lasst Gottes neue Welt schon jetzt Freude in euer Leben bringen. Denn Gott möchte nicht, dass wir auf ein unreales Leben warten, sondern auf ein Leben mit ihm, was uns schon jetzt antreibt und motiviert. Bekannt und dennoch neu. Diesen Punkt habe ich auch aus einem zweiten Grund angesprochen, der uns besonders nach Ostern an manchen Stellen beschäftigen wird. Ganz kurz an dieser Stelle, Udo Fach wird nächste Woche über wahrscheinlich ein anderes Thema sprechen, über den Himmel und wird es nochmal an Ostern und dann auch nach Ostern weitergehen. Bekannt und dennoch neu. Letztens saßen Betty und ich am Tisch und wir unterhielten uns eben über das Thema Himmel und Hölle und ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber es war im übertragenen Sinne eine Aussage wie: Ich kann ja jetzt schon ziemlich genau sagen, wen ich im Himmel einmal sehen werde und wen nicht. Und Betty hat dann darauf geantwortet: Nee, kannst du nicht. Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht und habe festgestellt, irgendwie hat Betty mehr Recht als ich. Ja, die Bibel gibt uns klare Richtlinien über den Weg, der zu Gott führt, und das ist der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus. Und unter diesem Aspekt war ich eben der Meinung, sagen zu können, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Doch hinter Bettys Aussage steckt ein Punkt, der mich nochmal etwas wachgerüttelt hat. Denn nicht ich bin der Richter darüber, wer im Himmel sein wird, sondern Gott. Er sieht das Herz an, nicht ich. Mein Verständnis von Gnade, von Barmherzigkeit, von Gerechtigkeit ist nicht ausreichend, um zu beurteilen, wen ich im Himmel antreffen werde und wen nicht. Ich persönlich neige eher dazu, andere vorschnell zu verurteilen. Und wenn ich die Entscheidung darüber treffen würde, wer in den Himmel kommt und wer nicht, würde wahrscheinlich im Vergleich zur Weltbevölkerung unterm Strich ein sehr kleiner Himmel rauskommen. Deshalb habe ich mir auch für die kommenden Predigten etwas vorgenommen. Ich möchte, kann und darf Gott nicht die Rolle des Richters abnehmen und keinen weder vorschnell in den Himmel heben noch aus dem Himmel streichen. Was ich aber möchte, kann und darf, ist, Gott in seiner Weisheit, Barmherzigkeit und Gnade zuzutrauen, dass er absolut richtige und gute Entscheidungen treffen kann und wird. Und so möchte ich ihm auch zutrauen, dass ich eines Tages über noch etwas Bekanntes und für mich dennoch völlig Neuem erstaunt sein werde. Nämlich darüber, dass wir im Himmel jemand Bekanntes begegnen, von dem mir völlig neu ist, dass er im Himmel ist. Ja, es wird uns vermutlich auch an der einen oder anderen Stelle neu sein, dass wir jemanden nicht im Himmel antreffen, bei dem wir vermutet hätten, dass sein Glaube echt ist. Doch ich habe bei mir zumindest den Eindruck, dass ich eher dazu tendiere, den Himmel kleiner zu machen, als ihn Gottes Gnade und Barmherzigkeit vielleicht selber zulässt. Mit dem Gericht und auch mit der Hölle wollen wir uns nach Ostern beschäftigen. Und dabei wird, wie bisher auch, alles, was wir anschauen werden, nur ein Hauch von Erkenntnis sein. Vieles bleibt für uns auf der Erde nur vermutlich, in der Auslegung möglich, eventuell so richtig. Das Gesamtbild müssen wir Gott überlassen und dennoch dürfen wir gespannt sein auf das, was er uns in den kommenden Wochen an Einsicht schenkt, vielleicht auch an Einsicht darüber, wer uns alles eines Tages im Himmel begegnen könnte. Diese Einsicht suchen wir nicht, um Richter zu sein, sondern unser Ziel muss bei aller Predigt und bei allem Zuhören sein, in der Liebe zu unserem Schöpfer und Herrn zu wachsen. Und das kann da geschehen, wo wir uns mit Gottes Gnade, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit auseinandersetzen. Für heute wünsche ich mir, dass wir mit offenen Augen durch unseren Alltag gehen, um durch Gottes Hinweise auf unser unvergängliches Ziel erfreut und ermutigt zu werden und ihm zutrauen, dass uns viele Bekannte oder vieles Bekanntes eines Tages im Himmel begegnen wird. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du forderst uns immer wieder heraus und besonders, wenn wir über den Himmel, über das Gericht, über die Hölle nachdenken, erkennen wir unsere fehlende Weisheit, unser Eingeschränktsein in unserem Blick. Herr, und dennoch möchte ich dir zutrauen, dass du uns, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen, auch hilfst, Dinge richtig einzuordnen und Dinge neu vielleicht auch zu verstehen. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, aus dem Gehörten wirklich das mitzunehmen, was deinem Willen, deiner Vorstellung auch für unser Leben entspricht. Herr, und so lege ich dir besonders auch die kommenden Wochen vor die Füße, Herr. Ich möchte dir das ganze Thema nochmal ganz neu anvertrauen auch und dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für das, was wichtig und richtig ist. Danke, dass du uns zutraust, mit deinem Wort hier uns zu beschäftigen. Bitte gib uns deinen Geist und deine Weisheit, es in richtiger Weise auszulegen und zu verstehen, was du uns sagst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns ein Ziel vor Augen hältst, für das es sich lohnt, zu kämpfen. Für das es sich lohnt, in der Beziehung zu dir zu bleiben. Für das es sich lohnt, ein Leben zu leben, das dich ehrt. Herr, hilf uns, das schon heute schätzen zu lernen. Amen. Wir wollen euch Gottes Segen zusprechen. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns nicht nur große Themen vor die Füße legt, sondern der uns im Kleinen, im Unscheinbaren, in unserem kleinen Leben begegnet. Und ich danke dir, dass du uns durch die großen und kleinen Dinge immer wieder darauf hinweist, wie groß deine Liebe zu uns ist. Herr, und wir brauchen dich. Wir brauchen dich in allen Dingen und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das zu erkennen. Ich möchte dich bitten, dass wir erkennen, dass wir dich wirklich in allem brauchen. Auch in dem, wo wir meinen, dass wir es selber gut hinbekommen. Herr, wir sind von dir abhängig bei all dem, was uns in der kommenden Woche begegnen wird. Und so bitte ich dich, dass du uns in jedem Moment, in jeder Minute, in jeder Sekunde, vor Augen führst, dass du uns nicht fallen lässt. Ich möchte dich bitten, dass wir in der kommenden Woche in der Begegnung mit dir merken, dass dein Segen, deine Liebe und dein Frieden das Größte ist, was wir haben können. Und so segne und behüte uns, Gott, der Allmächtige und Barmherzige. Der Vater, der nicht nur diese Welt, sondern auch die kommende Welt in seinen Händen hält. Der Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und der uns erst die Möglichkeit gegeben hat, an diesem unvergänglichen Erbe teilzuhaben. Und der Heilige Geist, der uns helfen möge, schon jetzt Freude zu haben an dem, was noch kommt. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete, eine gute und eine behütete Woche.